Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Der Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua, sie hat nicht nur Italien in Schock versetzt, aber auch in anderen europäischen Ländern, auch hier in Deutschland, fragen sich jetzt viele, könnte das auch hier passieren? In Italien jedenfalls haben die Führer der rechtspopulistischen Regierung die Schuldigen bereits ausgemacht, die Betreiber der Autobahnbrücke nämlich. Und Brüssel, das ist angeblich verhindert, dass man genug Mittel in die Infrastruktur stecke. Zum aktuellen Stand der Debatte in Italien und in Deutschland gleich mehr. Außerdem im US-Bundesstaat Pennsylvania sollen über 300 Priester über Jahrzehnte hinweg Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Und das Bundeskabinett bringt einen Gesetzentwurf auf den Weg, der neben männlich und weiblich die Eintragung eines dritten Geschlechts im Geburtsregister möglich macht. Im Hintergrund gleich anschließend geht es um einen jungen SPD-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern. Zuallererst aber richten sich die Blicke nach Münster, denn dort ist eine Entscheidung gefallen, die mit Spannung erwartet wurde. Es ging um die Frage, ob die Abschiebung des Islamisten Sami A. nach Tunesien rechtens war oder nicht. Das Verwaltungsgericht Duisburg, das hatte ja entschieden, dass der angebliche ehemalige Leibwächter Osama Bin Ladens nicht abgeschoben werden dürfe, weil ihm in seinem Heimatland möglicherweise Folter drohe. Doch diese Entscheidung erreichte das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeblich zu spät, sodass die Übergabe des Sami A. trotz der Gerichtsentscheidung erfolgte, was NRW-Integrationsminister Stamm von der FDP wiederum in erhebliche Erklärungsnöte brachte. Jetzt also die Entscheidung des OVG Münster. Moritz Küpper, unser NRW-Korrespondent, ist bei uns im Studio. Herr Küpper, wie ist die Entscheidung genau ausgefallen und wie lautet die Begründung?
Also die Überschrift der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalens mit Sitz in Münster, die ist relativ nüchtern. Da steht, Oberverwaltungsgericht bestätigt Rückholverpflichtung. Aber was dann da drunter steht, das ist wohl an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Denn sie haben diese Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zurückgewiesen und haben ganz deutlich gesagt, Sami A. muss zurückgeholt werden auf Staatskosten und zwar unverzüglich. Also mit anderen Worten, der Beschluss der Kollegen aus Gelsenkirchen, der gilt, der soll nun umgesetzt werden. Und sie begründen das damit, dass eben diese Abschiebung nicht rechtmäßig war. Denn den Beschluss, den Sie gerade eben in der Anmoderation geschildert haben, der sei zwar am Vorabend nicht zugegangen, auch nicht zu Beginn dieser Abschiebung, der sei aber an dem Morgen diesen Freitag, den 13. Juli, eben zugegangen. Und dann hätte die Abschiebung eben noch abgebrochen werden müssen. Die Bundespolizei hatte ja auch gesagt, das wäre noch möglich gewesen. Auf Seiten des Integrationsministeriums hier in Nordrhein-Westfalen, das ja die Entscheidung trifft, die Ausländerbehörde in Bochum, die das Ganze dann mit umsetzt. Die haben gar nicht dargelegt, dass das gar nicht möglich gewesen sei. Insofern geht es einzig und allein um diesen Abschiebevorgang, nicht um die mögliche Folter, die Sami A. beispielsweise in Tunesien gedroht hätte oder seinen Status hier, sondern einzig allein um diesen Abschiebevorgang und der war nicht vollständig abgeschlossen, bis eben nicht dieser Einspruch kam der Kollegen.
Also eine ganz klare Entscheidung des Gerichts. Sami A. hält sich ja derzeit in Tunesien auf, wie wir alle wissen. Mhm. Was heißt das jetzt für ihn konkret? Wird er jetzt überstellt werden, zurückgeholt werden?
Das wird sich zeigen. Also ich habe ja gerade gesagt, die Richter hier haben es angeordnet, unverzüglich. Es hätte theoretisch noch den Weg zum Bundesverfassungsgericht geben können, aber diese Tür ist mittlerweile auch zu. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp hat ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass man das Urteil oder diese Entscheidung akzeptieren wolle. Und bei der Stadt Bochum heißt es auch, man werde diesen Weg nicht gehen. Aber da sagte man spannenderweise heute, der Sami A. müsse von sich aus nach Deutschland zurückreisen. Also man werde seiner Anwältin zwar eine sogenannte Betretungserlaubnis geben und auch die Kosten für einen möglichen Rückflug dann übertragen oder übernehmen. Aber als nächsten Schritt müsse eben das Auswärtige Amt sozusagen sich darum bemühen, dass Sami A. zurückkommt. Aus Tunesien klingt es mittlerweile auch anders. Aus dem tunesischen Justizministerium hieß es gegenüber der Bild-Zeitung, dieses Urteil hat keinerlei Konsequenzen für uns. Das Verfahren hier in Tunesien ist noch nicht abgeschlossen. Er hatte aufgrund dessen keinen Ausweis, mit dem er reisen könnte. Also das bleibt alles noch ein bisschen im Wagen.
Gibt es bereits Reaktionen?
Ja, die gibt es. Genau, politische Art, vor allem im Hinblick auf die Person Joachim Stamp, den NRW-Integrationsminister. Der frühere NRW-Justizminister und jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, also der Oppositionsführer Thomas Kutschaty beispielsweise, der sagt, jetzt rächt sich, dass die Landesregierung das Gericht belogen hat. Eine Regierung, die sich nicht an Recht und Gesetz hält, hat mehr als ihre moralische Autorität verloren. Minister Stamp hat erklärt, dass er in diesem Fall die volle politische Verantwortung trage. Jetzt erwarte ich, dass er dieser Erklärung die notwendigen Taten folgen lässt. Also da wird der Rücktritt in der Ablehnende oder die Rücktrittsforderung indirekt ausgesprochen. Konkreter wird da Stefan Engsfeld, der rechtspolitische Sprecher der Grünen in Nordrhein-Westfalen, im nordrhein-westfälischen Landtag. Der sagt, Stamp habe ja bereits angekündigt, er trage die volle politische Verantwortung. Und das kann aus seiner Sicht nur der Rücktritt sein.
Das wird noch ordentlich für Diskussionsstoff sorgen. Was heißt das aus Ihrer Sicht, Moritz Küpper, für Minister Stamp und vielleicht möglicherweise auch für Armin Laschet, den Ministerpräsidenten?
Naja, Joachim Stamp ist, Sie haben es gesagt, ja nicht irgendwer. Das ist der stellvertretende Ministerpräsident hier in diesem Land. Armin Laschet selbst hatte sich ja auch geäußert, hatte lapidar mehr oder weniger gesagt, ja, die rechtlichen Fragen seien das eine, man hätte sich an Recht und Gesetz gehalten. Das wissen wir jetzt, hat er nicht. Aber man sei doch zufrieden, dass Sami A. außer Landes ist. Joachim Stamp selbst hat sich noch nicht geäußert, aber ich sagte es ja bereits, er hat sich im Vorfeld und in diesen 4 Wochen, in denen das Ganze jetzt schon schwelt, geäußert. Sehr pathetisch, hat gesagt, er übernimmt die volle Verantwortung für diese Entscheidung und er stehe auch oder er hat diese Entscheidung bewusst so getroffen. Was das letztendlich heißt, wird sich noch zeigen. Er selbst hat sich bis dato, bis jetzt gerade, noch nicht dazu geäußert.
Das bleibt spannend zu beobachten. Wir werden natürlich im Deutschlandfunk weiterhin berichten. Schönen Dank, Moritz Küpper. Damit zu unserem nächsten Thema. Die Rettungskräfte in Genua, die weiterhin hoffen, unter den Trümmern der Autobahnbrücke noch Lebende zu finden. Sie arbeiten Tag und Nacht, während führende Politiker die Verantwortlichen für die Katastrophe bereits meinen, ausmachen zu können. Dabei haben die Untersuchungen über die Unglücksursache noch gar nicht richtig angefangen. Lisa Weiß mit dem aktuellen Stand.
War es Materialermüdung, war es das Unwetter, war es menschliches Versagen oder doch höhere Gewalt? Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach dem teilweisen Einsturz der Autobahnbrücke in Genua sind noch lange nicht abgeschlossen. Man ermittle in alle Richtungen, sagt Staatsanwalt Francesco Cozzi. Man könne nichts ausschließen. Aber von höherer Gewalt zu sprechen bei einem von Menschenhand geschaffenen Bauwerk, bei dem offenbar Instandhaltungsarbeiten im Gange waren und andere schon abgeschlossen waren, das scheint mir nicht angemessen bei einem Bauwerk, bei dem solche Arbeiten erforderlich waren. Die Schuldzuweisungen, sie haben längst begonnen. Verkehrsminister Danilo Toninelli ist überzeugt davon, dass der private Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia, der sich um diesen Fahrbahnabschnitt kümmern soll, verantwortlich für das Unglück ist. Die Betreibergesellschaft habe gegen ihren Vertrag verstoßen, sie hätte sich um die Instandhaltung kümmern müssen, sagt Toninelli. Wenn eine Brücke wie die in Genua zusammenbreche, bedeutet das, dass das nicht geschehen sei. Stefano Marigliani von Autostrade per l'Italia verteidigt sich. Diese Brücke ist ständig kontrolliert und überwacht worden. Nicht nur nach den gesetzlichen Vorschriften, sondern auch mit weitergehenden speziellen Untersuchungen zusammen mit führenden Gesellschaften, die die Infrastruktur überwachen, die uns unterstützt haben und bestätigt haben, dass unsere Methoden korrekt sind. Es ist klar, dass irgendetwas nicht funktioniert hat. Toninelli ist nicht der einzige Minister, der den Rücktritt der Führungsebene der Betreibergesellschaft fordert, der Gesellschaft die Lizenz entziehen und sie mit einer hohen Strafe belegen will. Auch Vizeministerpräsident Luigi Di Maio hält die Gesellschaft für den Schuldigen. Wenn Autostrade d'Italia sagt, es sei alles in Ordnung, dann ist das deren Problem, so Di Maio. Und Innenminister Matteo Salvini hat noch einen weiteren Schuldigen im Visier. Die EU. Worüber ich als Minister und italienischer Bürger nachdenke, ist, warum viele Schulen, Krankenhäuser und Autobahnen instand gesetzt werden müssen. Aber oft heißt es, wir können dieses Geld nicht ausgeben, weil es europäische Hindernisse gibt. Das Defizit, das Bruttoinlandsprodukt, den Spread. Das nächste Wirtschaftsmanöver muss die Sicherheit der Italiener in den Vordergrund stellen und alle Hindernisse kommen danach.
In Italien gehen die Bergungsarbeiten weiter. Lisa Weiß war das aus Rom. Seit langem ist ja bekannt, dass die Verkehrsinfrastruktur auch in Deutschland auf Verschleiß gefahren wird. Ein Grund, die Finanzknappheit bei Bund, Ländern und Kommunen. Statt nur mehr Geld in die Sanierung von Straßen und Brücken zu stecken, müsste man aber eigentlich auch mal darüber diskutieren, wie Verkehr mehr auf die Bahn umgelenkt werden kann. Doch dieser Aspekt droht derzeit ein wenig unterzugehen. Theo Gers.
Ich bin die Autobahn vor ein paar Tagen gefahren und ich bin erschüttert über die Bilder und natürlich auch über die Auswirkungen, die vielen Toten.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist die Brückenkatastrophe von Genua sichtlich in die Glieder gefahren. Im Sommerinterview mit dem Fernsehsender NTV kommt heraus, es hätte genauso gut ihn treffen können. Doch mit Blick auf Deutschland mit seinen 39.600 Autobahn- und Bundesstraßenbrücken, dazu den kommunalen und Landesbrücken und noch einmal 25.000 Eisenbahnbrücken, ist der Verkehrsminister genauso schnell wieder gefasst und warnt vor Panikmache.
Wir haben 80% der Brücken, die in einem guten Zustand sind, und wir haben Investitionen auf Rekordniveau, dass wir die schwierigen Brücken, ich sage mal Leverkusen-Rheinbrücke, große Brücken, auch sanieren. Und natürlich kommt es auch da zu Verärgerung, weil natürlich Behinderungen die Folge sind, aber trotzdem haben wir die Brücken im Griff.
Da ist sich Marcel Fratscher nicht ganz so sicher. Und das nicht nur, weil von den Fernstraßenbrücken des Bundes immerhin gut 11% nur mit ausreichend und 2% sogar mit ungenügend klassifiziert werden. Deutschland habe ein ähnliches Problem wie Italien, warnt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW im Deutschlandfunk. Es werde schon seit Jahren viel zu wenig investiert.
Die Abschreibung, der Verfall der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland ist jedes Jahr größer als das, was wir an zusätzlichen neuen Investitionen tätigen. Also der deutsche Staat lebt von seiner Substanz. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ähnlichen Problemen, zu ähnlichen Katastrophen in Deutschland kommt.
Das will das Bundesverkehrsministerium so nicht stehen lassen. Allein in diesem Jahr flössen regulär 1,4 Milliarden Euro in die Brückensanierung. 2020 seien es 1,5 und 2022 1,6 Milliarden Euro, rechnet Sprecherin Svenja Friedrich vor. Hinzu komme noch ein Sonderprogramm Brückensanierung, und da seien die Bedingungen sehr einfach.
Alles, was Baurecht hat, wird finanziert. Wichtig ist, dass in diesem Programm allein in den Jahren 2018 bis 2022 rund 4,1 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.
Am fehlenden Geld liegt es also nicht, so die Botschaft des Ministeriums. Aber der Zustand der Fernstraßenbrücken des Bundes verschlechtert sich dennoch, entgegnet die Bauindustrie. Und die stützt sich pikanterweise auf die Infrastrukturberichte, die das Verkehrsministerium selbst herausgibt. Alle 6 Jahre werden Brücken handnah geprüft, alle 3 Jahre erfolgt eine einfache Prüfung, dazwischen laufende Besichtigungen, alles wird schriftlich dokumentiert. Die Kontrolle funktioniert also. Aber das Ergebnis dieser Kontrollen ist unerfreulich. Seit dem Jahr 2000 hat der Bestand an Brückenfläche mit sehr gutem bzw. gutem Zustand sich mehr als halbiert, während der Anteil an Brücken mit gerade noch ausreichendem Zustand um die Hälfte gestiegen ist. Noch dramatischer ist die Lage bei den 66.700 kommunalen Brücken. 30.000, sprich fast die Hälfte, müssen dringend saniert und 10.000 sogar bis 2030 komplett neu gebaut werden. Gerade bei den Ersatzbrücken könnte aber vieles schneller gehen. Bisher gilt, entsteht eine Brücke nicht exakt an der Stelle des alten Bauwerks, gilt das als Neubau und zieht häufig ein zeitraubendes Planfeststellungsverfahren nach sich, obwohl an dieser Stelle immer schon eine Brücke stand. Das könnte einfacher gehen, betont Dieter Babiel, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Bauindustrie.
Das zieht und zieht sich hin, und wir stellen uns eher vor, dass wir das als Instandsetzung bewerten können. Wenn es eine Instandsetzung ist, gehen die Prozesse sehr, sehr viel schneller. Das sind da manchmal nur wenige Meter neben einem alten Bauwerk. Das ist für uns im Bautätige überhaupt gar nicht nachvollziehbar, dass es hier so völlig unnötige Verzögerungsmechanismen immer noch gibt.
Über die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland wird wieder heftig diskutiert. Theo Gers war das aus unserem Hauptstadtstudio. Immer wenn die Nachricht über die Aufdeckung eines Missbrauchsskandals öffentlich wird, dann denkt man unwillkürlich, das kann doch nicht wahr sein. Dabei ist die große Frage, wie viele Missbrauchs- und Vertuschungsfälle nach wie vor unentdeckt sind. In Ländern, in denen es gar keine Bereitschaft gibt, dem nachzugehen zum Beispiel. Im US-Bundesstaat Pennsylvania hat eine Untersuchungskommission jetzt aufgedeckt, über 300 Priester haben in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 1000 Kinder und Jugendliche missbraucht und vergewaltigt. Und im Vatikan, da war vieles davon bekannt. Jan Bösche berichtet.
Es ist die umfassendste Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, die es in den USA bisher gegeben hat. Die Grand Jury hat die Diözesen im Bundesstaat Pennsylvania untersucht. Sie fand über 300 katholische Priester, die über 1000 Kinder missbrauchten, seit den 1940er Jahren. Generalstaatsanwalt Josh Shapiro sagte dem Fernsehsender PBS:
We saw Catholic priests.
Katholische Priester nutzten ihren Glauben als Waffe, als Mittel für Missbrauch, während Bischöfe, Monsignores, Kardinäle das vertuschten. Die Grand Jury stellte fest, dass Bischöfe und kirchliche Würdenträger über Jahrzehnte versuchten, die Probleme zu vertuschen. Sie wollten schlechte Schlagzeilen und Schadensersatzansprüche vermeiden. Darum wurden beschuldigte Priester unter anderem in sogenannte Behandlungszentren gebracht und anschließend wieder einer Gemeinde zugeteilt. Die Ermittler kamen vielen Fällen auf die Spur, weil sie auf Dokumente der Kirche zurückgreifen konnten.
They had a trove of documents.
Sie hatten Dokumente, die nicht nur den Missbrauch genau beschrieben, sondern auch die Vertuschung. Die Arbeit der Bischöfe, diese Priester von Ort zu Ort weiterzureichen, von einer Kirche, in der sie jemanden missbrauchten, in eine andere, das alles ist in diesen Geheimarchiven dokumentiert. Viele Fälle liegen schon lange zurück. Von den über 300 beschuldigten Priestern sind über 100 schon gestorben, andere Fälle sind verjährt. Die Kritik richtet sich darum besonders gegen den heutigen Erzbischof von Washington, Kardinal Donald Wuerl. Er war vorher Bischof in einer der untersuchten Diözesen in Pittsburgh. Wuerl sagte dem Fernsehsender CBS, sie seien sehr betrübt, dass das passiert ist.
We're very, very sorry this happened. And that's why we've taken the steps to see that it doesn't go on.
Darum hätten sie Schritte unternommen, damit das nicht weitergehe. Der Jesuit Thomas Rees verwies darauf, dass die Grand Jury nur 2 Priester gefunden habe, die in den vergangenen 10 Jahren Kinder missbraucht hätten. Das seien 2 zu viel, aber nicht mehr die Zahlen, die es vor Jahrzehnten gegeben habe. Die Regeln der Kirche hätten sich geändert, sagte Rees.
Anybody, a layman, a priest, anybody.
Jeder Laien und Priester, die in der Kirche mit Kindern zu tun haben, müssen von der Polizei geprüft werden. Zweitens muss jeder Missbrauchsvorwurf der Polizei gemeldet werden. Und drittens muss jeder Priester, gegen den es glaubhafte Missbrauchsvorwürfe gibt, aus dem Gemeindedienst entfernt werden. Und es muss eine volle Untersuchung geben. Für die Opfer ist das nur ein schwacher Trost. Sie fordern, dass die Verjährung für Missbrauch aufgehoben wird, um auch ältere Fälle strafrechtlich verfolgen zu können. Manche zeigten sich erleichtert, dass ihre Peiniger jetzt klar benannt werden, so wie Sean Dodgery.
Absolutely relieved. I'm free. I'm absolutely free.
Er sei jetzt frei, absolut frei.
Der Bericht von Jan Bösche war das über den aufgedeckten Missbrauchsskandal in Pennsylvania. Nicht nur dort ist Missbrauch derzeit ein viele Menschen bewegendes Thema. In China ist jetzt ein hochrangiger Buddhist nach Vorwürfen im Rahmen der MeToo-Debatte zurückgetreten. Steffen Wurzel weiß mehr.
Meister Xue Cheng ist einer der bekanntesten buddhistischen Geistlichen Chinas. Der 51-Jährige leitete das bekannte Longchuan-Kloster in Peking. Vor 3 Jahren wurde er außerdem Präsident der offiziellen buddhistischen Vereinigung Chinas. Nun ist er zurückgetreten nach Vorwürfen im Zuge der MeToo-Debatte. Xue Cheng soll mindestens 6 Nonnen belästigt und sie zu Sex genötigt haben. Mit fadenscheinigen Argumenten, Sex sei Teil des Studiums der buddhistischen Lehre, habe der Geistliche den Frauen erzählt. Das wiederum hatten 2 andere Mönche aus dem Kloster berichtet. Sie, nicht die betroffenen Frauen, hatten den Fall öffentlich gemacht. Xue Cheng selbst weist die Vorwürfe als Lügen zurück. Dass gegen den prominenten Abt offiziell ermittelt wird, hatte Chinas Religionsbehörde erst vergangene Woche öffentlich gemacht. Der Fall ist der neueste Aspekt der chinesischen MeToo-Debatte. Die Bewegung hat es in China aus verschiedenen Gründen sehr schwer. Wegen der strengen Zensur, veralteter Moralvorstellungen und dem quasi Nichtvorhandensein von echter Zivilgesellschaft. Zunächst beschränkte sich Chinas MeToo-Bewegung vor allem auf Universitäten. Inzwischen wird aber auch in der Unterhaltungsbranche, der Geschäftswelt und in buddhistischen Kreisen über das Thema gesprochen.
Aus Peking war das in einem Bericht von Steffen Wurzel. Eigentlich müsste der türkische Präsident Erdogan angesichts der Währungskrise mal einen Gang zurückschalten. Internationale Experten, die raten nämlich dringend, die Unabhängigkeit der Zentralbank dort zu respektieren und den Konfrontationskurs mit den USA und mit Europa schleunigst zu beenden, wenn denn die Vertrauenskrise der Investoren überwunden werden soll. Doch Erdogan, der wählt derzeit jedenfalls noch einen anderen Weg. Er ließ heute Gegensanktionen gegen die USA verhängen. Viele Türken denken jetzt nur noch Augen zu und durch. Dazu Karin Sens.
Man ist umtriebig in Istanbul, trotz Währungskrise. Auf den vielen Baustellen in der Stadt wird weitergearbeitet, vielleicht etwas gebremster. Es ist heiß. Außerdem stehen die Ferien zum Opferfest bevor. Ayhan, ein smarter junger Mann in Shorts, erklärt: Die Türken machen sich nicht viel aus Preiserhöhungen. Außerdem ist sowieso gerade Sommer. Das macht träge. Nichtsdestotrotz diskutiert man auf den Straßen natürlich über das Thema. Hakan, ein großgewachsener Mann mit kantiger Brille, macht der schwache Lira-Kurs und die Folgen durchaus Gedanken. Vielleicht ist es ein Klischee, aber wir sitzen alle im selben Boot. Natürlich wird es Auswirkungen auf uns alle haben. Ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass der US-Dollar die 7-Lira-Marke überschritten hat. Im Schlagabtausch mit den USA ist das schon wieder eine alte Meldung. Die neueste ist, dass die Türkei jetzt ebenfalls Zölle erhöht hat auf 22 US-Waren wie Alkohol, Autos und Tabak. Ayhan findet das gar nicht so falsch. Mehr Eigenproduktion, das ist die Lösung. Das ist die Lösung, aber... Ist es nicht so? Wir haben uns so abhängig gemacht. Bis die Automobilbranche in der Türkei eigene Modelle baut, wird es allerdings noch ein bisschen dauern. Bis jetzt gibt es nur kühne Pläne dafür. Auf der Liste der US-Waren finden sich allerdings keine Elektrogeräte. Dabei hatte Erdogan gestern dazu aufgerufen, beispielsweise das iPhone vom US-Konzern Apple zu boykottieren. Auch die Bankenaufsicht reagiert mit weiteren Maßnahmen auf die schwache Lira. Sie schränkt der Devisentauschgeschäfte von Kreditinstituten mit ausländischen Investoren weiter ein. Sie dürfen nur noch 25% des Eigenkapitals einer Bank ausmachen. Finanzminister Berat Albarak kündigte für morgen eine Telefonkonferenz mit internationalen Investoren an, auch aus den USA und Europa.
Aus Istanbul berichtete Karin Sens und wir kehren zurück ins Inland. Bisher war es immer so, wenn ein Kind geboren wurde, dann wurde im Geburtsregister festgelegt, handelt es sich um einen Jungen oder um ein Mädchen. Bei Babys, die keinem Geschlecht eindeutig zuzuordnen sind, konnte der Standesbeamte die Angabe freilassen. Was aber ist mit intersexuellen Menschen, die sich falsch einsortiert fühlen? Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, das eine dritte Option vorsieht. Katharina Hamm weiß mehr.
Der Gesetzentwurf des zuständigen Bundesinnenministeriums sieht vor, dass neben männlich, weiblich und dem Weglassen der Geschlechtsangabe nur noch eine weitere Option möglich sein soll, nämlich divers, wenn ein Mensch weder eindeutig Mann noch Frau, sondern intergeschlechtlich ist. Aus der SPD kommt zurückhaltendes Lob für den Gesetzentwurf aus dem CSU-geführten Innenministerium, welches den Eindruck erweckt, der Entwurf hätte aus ihrer Sicht noch weitergehen können. Es sei überfällig, dass wir das Personenstandsgesetz jetzt endlich modernisieren, sagte Justizministerin Katharina Barley, SPD. Mit dem zusätzlichen Eintrag divers werde Menschen, die sich nicht einem Geschlecht zugehörig fühlten, ein Stück Würde und eine positive Identität gegeben. Familienministerin Franziska Giffey sagte, alle Menschen sollten ihre geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung selbstbestimmt und frei leben können. Mit der Einführung der dritten Geschlechtsoption sei ein wichtiger Schritt zur rechtlichen Anerkennung von Menschen, deren Geschlechtsidentität weder männlich noch weiblich sei, vollzogen worden, so Giffey. Heftige Kritik kommt stattdessen von Teilen der Opposition. Es sei zwar ein Fortschritt, dass es nun die Bezeichnung divers als weitere Option gäbe, sagte Sven Lehmann, Sprecher für Queerpolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Frühere Entwürfe des Innenministeriums hatten unter anderem weiteres vorgesehen. Der Gesetzentwurf sei aber dennoch ein Trauerspiel für die geschlechtliche Selbstbestimmung, so Lehmann.
Ich finde ganz zentral, dass auch Hormonbehandlungen, Operationen an Säuglingen verboten werden, weil die sind leider noch gängige Praxis und das greift der Gesetzentwurf nicht auf.
Sagte Lehmann unserem Hauptstadtstudio. Nach wie vor werden bei einem Teil der intergeschlechtlichen Kinder kosmetische Genitaloperationen durchgeführt. Auch kritisiert er, dass der Gesetzentwurf nach wie vor den Nachweis ärztlicher Gutachten vorsieht, wenn es um eine Änderung des Geschlechtseintrages geht. Das hält auch FDP-Politiker Jens Brandenburg nicht für sinnvoll.
Geschlechtliche Identität ist ja etwas, was jeder Mensch für sich selbst entscheidet, wo es keine externen Gutachten dafür geben kann. Und genau das hätte das Ministerium klar machen müssen, indem es die Entscheidung, wer welches Geschlecht eintragen lässt, solange man diesen Eintrag überhaupt braucht, jeder Person selbst überlässt. Ganz ohne Gutachten, ohne Gerichtsentscheidungen, ohne behördliche Zwischenwege. Nochmal 100% Selbstentscheidung.
Sagt der Liberale unserem Hauptstadtstudio. Sowohl Brandenburg als auch Lehmann plädieren außerdem dafür, nicht nur intergeschlechtlichen Personen die dritte Option zu gewähren, so wie es der Gesetzentwurf des Innenministeriums vorsieht, sondern auch transgeschlechtlichen, also denjenigen, die körperlich eindeutig Mann oder Frau sind, sich aber dem ihnen zugeordneten Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Auch in der Union gibt es dafür Befürworter, so wie Stefan Kaufmann. Der Christdemokrat sagte unserem Hauptstadtstudio bereits vor einigen Tagen,
aus dem Bauch heraus würde ich sagen, auch Transgender. Wir müssen ja tatsächlich das Thema Reform Transsexuellengesetz auch noch angehen. Das ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Da sind wir leider die letzten Jahre nicht so schnell vorangekommen, wie wir das gehofft hatten.
Diese Verknüpfung mit dem Reform des transsexuellen Gesetzes, ein Gesetz, das regelt, welchen Weg eine transgeschlechtliche Person auf sich nehmen muss, um Vorname oder Geschlechtseintrag zu ändern, wollte das Innenministerium nicht, um eine schnelle Regelung herbeizuführen und damit die vom Verfassungsgericht gegebene Frist bis Ende des Jahres einzuhalten, heißt es in einem Statement des zuständigen parlamentarischen Innenstaatssekretärs Günter Krings. Allerdings macht der Koalitionspartner hier bereits Druck. Familienministerin Giffey sagte, das transsexuelle Gesetz müsse durch ein modernes Gesetz zur Anerkennung und Stärkung von geschlechtlicher Vielfalt ersetzt werden. Zwangsgutachten über die geschlechtliche Identität von Menschen, wie sie bisher vorgesehen seien, seien einfach nicht mehr zeitgemäß.
Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Katharina Hamberger. Sollten gut integrierte Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, die sich aber in einer Ausbildung befinden und gut Deutsch sprechen, sollte diesen Personen die Möglichkeit gegeben werden, in Deutschland zu bleiben? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, er hatte ja vor wenigen Tagen erst eine Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken ausgelöst, der macht sich dafür stark und erntet dafür Kritik aus der eigenen und Lob von Seiten anderer Parteien. Auch mit Blick das Ganze auf die Flüchtlinge aus Afghanistan. Volker Fintermer.
359 Afghanen wurden seit dem im Jahr 2016 mit der Regierung in Kabul geschlossenen Rücknahmeabkommen zurückgebracht. Doch neben der Debatte, ob wegen der nach wie vor kritischen Lage in Afghanistan neben den rechtskräftig verurteilten Straftätern und Gefährdern weitere Asylbewerber abgeschoben werden sollten, hat diese Diskussion durch den jüngsten Vorstoß des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU, eine neue Stoßrichtung bekommen. Günther hatte die Frage aufgeworfen, wie man mit denjenigen umgehen soll, die als geduldete Asylbewerber den Staat bereichern könnten, etwa als Pflegekräfte oder die sich in einer Ausbildung befänden. Unterstützung bekam Günther heute vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD.
Ich bin schon der Auffassung, dass Asylverfahren durchgeführt werden müssen und dass wir eine Unterscheidung haben müssen zwischen Arbeitsmigration und Asylverfahren. Da geht es nämlich um ein Schutzrecht. Aber wenn Menschen bei uns sind und wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wenn es auch ein Anliegen unserer Gesellschaft ist, dass sie beispielsweise ihren Arbeitsplatz eben ausfüllen können. Warum sollen wir sie denn dann eigentlich abschieben? Das widerspricht in vielen, vielen Fällen wirklich einfach schlichtweg der Vernunft.
So Weil im ZDF. Inhaltlich befeuert wurde dieser Vorstoß heute vom Statistischen Bundesamt, wonach die Ausbildungsbilanz des vergangenen Jahres nur deshalb positiv ausgefallen ist, weil es rund 10.000 Ausbildungsverträge mit jungen Afghanen oder Syrern gab. Allerdings sind in diesen Zahlen die abgelehnten und geduldeten Asylbewerber nicht eigens erfasst. Geduldete Flüchtlinge können unter bestimmten Voraussetzungen für die Dauer einer Berufsausbildung und einer nachfolgenden, maximal zweijährigen Beschäftigung eine Ausbildungsduldung erhalten. Allerdings wird dies vor allem in Bayern sehr restriktiv gehandhabt, klagt die Wirtschaft. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, forderte eine abgestimmte und einheitliche Lösung. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer erklärte gegenüber der Rheinischen Post, dass Lehrlinge, die sich durch einen Ausbildungsabschluss und gute Arbeit als absolut integrationsfähig erwiesen hätten, ein Bleiberecht erhalten sollten. Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, hatte den Vorstoß zuvor schon abgelehnt und erklärt, das bedeute im Klartext nichts anderes als eine Prämie für illegale Einwanderer, die das Asylrecht missbrauchen würden, um sich eine Eintrittskarte nach Deutschland zu verschaffen. Auch der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor lehnte das als Spurwechsel bezeichnete Umdenken in der Asylpolitik am Morgen im Deutschlandfunk ab.
Wir nehmen diesen Ruf der deutschen Wirtschaft ja auch sehr ernst, aber mir ist auch wichtig, dass nicht immer nur in einen Topf zu werfen. Es gibt eben zusätzlich zu dieser Integrationsfrage auch noch ein Ausländerrecht, das anzuwenden ist. Und ich persönlich sage, der Rechtsstaat muss auch in diesen unbequemen Situationen sein Recht durchsetzen.
Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass all diese Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Einwanderungsgesetz geklärt werden sollen und derzeit im Kabinett noch keine Rolle spielen.
Die Schäden, die die Dürre bei Deutschlands Bauern verursacht hat, sie dürften in einen hohen dreistelligen Millionenbereich gehen. Der Bauernverband fordert gar 1 Milliarde vom Bund. Die Bundesregierung, die heute zum Thema beriet, die möchte allerdings erst den jährlichen Erntebericht abwarten. Und die Bauern, die bekräftigen derweil ihre Forderung, den nationalen Notstand auszurufen. Isabel Reifenrath dazu.
Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, sagte, dass der Dürreschaden ein nationales Ausmaß hat, liege auf der Hand. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg gäbe es Regionen, die seit Wochen unter der Trockenheit litten. Die Freigabe der ökologischen Vorrangflächen sei ein guter erster Schritt, reiche aber nicht aus. Auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug hält die Freigabe für kein Allheilmittel. Das Futter werde trotzdem nicht reichen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner brachte heute einen Antrag im Bundeskabinett ein, dass Bauern die ökologischen Vorrangflächen nutzen können, um Futtermittel für ihre Rinder anzubauen. Sie dürfen sie wahrscheinlich schon in 8 Wochen ernten. Über finanzielle Hilfen vom Bund will Klöckner aber erst nächste Woche entscheiden. Sie will zunächst den Erntebericht und die Auswertung der Schadensmeldungen aus den Ländern abwarten.
Mit dem Bericht von Isabel Reifenrath gehen die Informationen am Abend zu Ende. Hier noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr zum Fall Sami A., zur Lage in Italien und zum Missbrauchsskandal in den USA. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören.